Welcome to the Sport Passion Podcast. And here is your host, Lars Marendorf.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. Die Vancouver Canucks sind heute das Thema in einer Vorschau-Sendung auf die neue NHL-Saison 2026-2027. Die Vancouver Canucks, die hatten eine sehr, sehr durchwachsene Spielzeit im vergangenen Jahr. Die Canucks waren das schlechteste Team der gesamten NHL mit großem Abstand. 25 Siege waren es lediglich, 49 Niederlagen, 8 Extrapunkte. Das macht in Summe 58 Zähler. Ein Torverhältnis von minus 100 insgesamt. Und sie lagen 14 Punkte hinter dem vorletzten Team in der NHL, den Chicago Blackhawks. Und sage und schreibe 32 Punkte hinter den Los Angeles Kings, die ja gerade so die Playoffs erreicht haben als zweites Wildcard-Team im Westen. Das Ganze ist umso erstaunlicher, wenn man sich in Erinnerung ruft, dass die Vancouver Canucks die Pacific Division 2024 gewonnen haben und damals eben das beste Team in der Division mit unter anderem den Edmonton Oilers waren. Aber seit ein paar Jahren geht es so ein bisschen drunter und drüber bei den Canucks. Wir hatten zum Beispiel die Geschichte mit Elias Pettersson und JT Miller, wo dann JT Miller getauscht wurde nach New York. Und mittlerweile auch ja, den Formeinbruch in den letzten Jahren von Pettersson. Da schauen wir gleich nochmal auf die Stürmer. Aber es war so, dass man in Vancouver gesagt hat, okay, komm, wir müssen etwas machen, wir müssen auch was Größeres machen. Es hilft nicht, dass wir nur irgendwie an den Spielern rumschrauben. Man hat sich dazu entschlossen, im Prinzip auf allen wichtigen Positionen im Front Office eine Neubesetzung vorzunehmen. Und das Ganze fing an ganz oben. Da sind die beiden neuen Co-Presidents, die Zwillinge Henrik und Daniel Sedin. Beide natürlich Legenden bei den Vancouver Canucks. Bis ins Stanley Cup-Finale in Spiel 7 vorgedrungen. Nie die Meisterschaft gewonnen, aber sehr, sehr gut. Und auch in der Hockey Hall of Fame die beiden. 2022 wurden sie aufgenommen dort und sie sind jetzt eben die Co-Presidents of Hockey Operations. Das heißt, sie sind, sage ich mal, auf einer hohen Flughöhe dafür verantwortlich, die Vancouver Canucks neu auszurichten. Und ein Punkt, der immer wieder genannt wurde, und das betrifft jetzt alle Positionen, über die ich rede, war der Punkt Kultur, Identifikation, dass man mit einer richtigen Einstellung an seine Arbeit rangeht und da werden die beiden Sedins sicherlich auch drauf achten und auch ein Vorbild sein. Eine Ebene drunter ist Ryan Johnson, der neue General Manager, der ersetzt Patrick Alvin und Johnson ist auch jemand, der in der Organisation schon war, der General Manager vom Farmteam war und Assistant General Manager auch. Und jetzt eben die Verantwortung im mehr operativen Geschäft bekommt. Das heißt, im Normalfall würde ich jetzt sagen, er ist eher der Verantwortliche, was Trades, was Verträge, was Draftpicks in dem Sinne auch mit betrifft. Und hat da den Hut auf, natürlich immer ganz, ganz klar in Abstimmung mit seinen beiden Vorgesetzten. Und die Vancouver Canucks haben auch auf der Trainerposition einen Tausch vorgenommen. Und zwar ist da nach nur einer Saison Adam Foote wieder entlassen worden. Der war ja vorher Assistant Coach unter Rick Tocchet, hat diese eine Spielzeit gehabt. Aber ich würde sagen, das war auch nicht ganz glücklich, wie man da dann insgesamt mit ihm umgegangen ist. Es ist immer ein Zeichen davon, dass eine Franchise im Prinzip ein bisschen versagt hat, wenn du nach einem Jahr einen Trainer entlassen musst. Aber ich habe ja schon erwähnt, es war jetzt nicht nur so, dass der General Manager diesen Trainer entlassen hat, sondern es gab viele Veränderungen drumherum. Und dann hat man vielleicht auch gesagt, also komm, wenn wir jetzt schon ganz oben angefangen was ändern, wenn wir den General Manager austauschen und dann eben einen Coach haben, der gar nicht von dem General Manager ausgesucht wird, das passt auch nicht. Also suchen wir uns da auch einen passenden Übungsleiter und das ist Manny Malhotra, der auch eine Canucks-Vergangenheit hat und der bei den Canucks in den letzten Jahren das Team in Abbotsford betreut hat und dort auch den Calder Cup als Farmteam dann gewonnen hat. Also auch da hat man, glaube ich, so ein bisschen auf Gewinnermentalität und aber auch eine gewisse Vertrautheit mit den Vancouver Canucks, mit dem Umfeld, mit den Fans, mit der Stadt, der Erwartung dort eben geachtet. Und Manny Malhotra kommt jetzt zu den Vancouver Canucks. Er bringt dann auch gleich seinen Sohn mit, Caleb Malhotra, an Nummer 3 gepickt im NHL Draft. Da hatten die Vancouver Canucks ein bisschen Pech, denn im Normalfall wäre es ja so gewesen, dass sie an Position 1 gedraftet hätten als schlechtestes Team. Aber dafür gibt es dann eben auch die NHL Lottery und McKenna ist in Toronto und eben nicht an der Westküste Kanadas. Ja, ich habe schon gesagt, die Vancouver Canucks haben deutlich die Playoffs verpasst und wir gucken einfach mal auch ein bisschen auf die Statistiken, um dann das Ganze auch noch ein Stück weit zu untermauern. Sie waren auf Platz 30, was die Tore betrifft, auf Platz 32, was die Gegentore betrifft, also die schlechteste Abwehr in der NHL. Das ist schon eines der größeren Probleme, auch die Advanced Metrics waren nicht wirklich gut. Platz 29, Platz 30, Platz 30, Platz 25. Ich will gar nicht auf die einzelnen Kategorien eingehen, aber ihr merkt da schon den Trend. Sie hatten auch bei der Schussquote Platz 29, die Fangquote war Platz 30. Das war alles nicht wirklich gut. Das Powerplay, das war gar nicht so schlecht. Platz 22 war, glaube ich, sogar in den letzten Wochen eines der besten in der NHL. Aber das Unterzahlspiel passt wieder zur Defensive und auch zur Fangquote. Das war das mit Abstand schlechteste der NHL, 72, irgendwas, Platz 32. Also man merkt schon, da sind vor allem auch in der Defensive einige Baustellen. Und einer derjenigen, der in den nächsten Jahren dafür sorgen soll, dass die Defensive besser wird, das ist Zeev Bouyum. Und dem haben sie gleich mal eine Vertragsverlängerung von 8 Jahren gegeben. Und er verdient dann ab der nächsten Saison, nicht ab dieser Saison, 9,4 Millionen knapp, 9,38. Genau, und er ist sicherlich jemand, auf den sie da setzen, 20 Jahre alt im Moment. Also das natürlich auch wieder so ein Vertrag, wo man sagen muss, da handelt ein Team frühzeitig. Es ist eben auch etwas, jetzt da auch gleich eine kleine Side-Note, was ein Unterschied ist zu dem, was zum Beispiel die Anaheim Ducks gemacht haben. Da kam, glaube ich, auch von euch ein Kommentar, gehe ich vielleicht bei Anaheim auch nochmal drauf an, dann, inwieweit dann eben auch Pat Verbeek da schuld war an diesen Offersheets und dass er jetzt zum Beispiel auch in eine Drucksituation gekommen ist, wo er seinen Kader umbauen muss. Das wird bei den Anaheim Ducks dann ein Thema sein. Aber ich muss eben sagen, das ist clever, jetzt auch vom neuen Management bei den Vancouver Canucks da direkt mal dann in die Vollen zu gehen. Natürlich ist es ein Risiko, wenn du einem jungen Spieler einen so hohen und vor allem auch so langen Vertrag gibst. Nur wenn du dieses Risiko nicht eingehst und dir anschaust, wie eben die aktuellen Abschlüsse sind. Wir haben Carlson, wir haben Celebrini, wir haben einen Makar. Natürlich ist Bouyum nicht in dieser Kategorie, aber trotzdem könnte es so sein, dass er im nächsten Jahr eben dann vielleicht auch einen Offersheet bekommt. Da ist noch mehr Geld auf dem Markt, weil der Salary Cap Space ja nochmal steigt. Über 110 Millionen sind es dann und deshalb ist es schon so, dass dann die Teams eher zusehen, ihre Spieler unter Vertrag zu nehmen bzw. unter Vertrag zu halten dann. Und ich fand diesen Deal erstmal vorausschauend und an der Stelle auch clever. Was ist sonst noch passiert und wer ist sonst noch gekommen im Sommer? Brandon Gallagher aus Montreal, Jamie Oleksiak aus Seattle, Luke Shen, der war erst in Winnipeg, dann in Buffalo, Paul Cotter bei den Devils ist jetzt neu dabei, Akil Thomas von den Kings. Und dann sind das andere alles Minor Deals. Abgänge waren Teddy Blüger zu den Toronto Maple Leafs. Evander Kane ist aktuell noch Free Agent. Markus Pettersson ist bei den Rangers. Nils Höglander in Nashville. Und über die Personalien im Front Office habe ich vorhin schon gesprochen. Wer eben aufgepasst hat, der hat gemerkt, dass die Vancouver Canucks einige erfahrene NHL-Spieler nach British Columbia gelotst haben, zum Beispiel Jamie Oleksiak und Luke Shen und auch Brandon Gallagher. Gallagher, 34 Jahre alt, jemand, der eben auch ein Führungsspieler war bei den Montreal Canadiens. Der ist in Vancouver groß geworden und hat zumindest in der Western Hockey League dort schon Eishockey gespielt. Bei Luke Shen ist es so, der ist wohl in der Nähe von Vancouver immer im Sommer und er hat auch schon für die Canucks früher gespielt. Und Oleksiak, der kommt aus Seattle, was für nordamerikanische Verhältnisse einen kurzen Katzensprung quasi weg ist. Mit dem Zug sind es, glaube ich, 3 bis 4 Stunden von Seattle hoch nach Vancouver. Also das ist sehr nah dran. Und dementsprechend haben sie da 3 Spieler, die wohl auch laut Aussagen nach Vancouver wollten. Auch das ist ja ein Punkt, wo du eben an der Stelle dann auch sagen musst, das sind jetzt alles Veteranen, die schon länger in der Liga sind. Luke Shen zum Beispiel 36 Jahre alt, auch schon eben länger mit dabei. Oleksiak 33 und Gallagher 34, habe ich eben erwähnt. Und das ist nicht selbstverständlich, dass solche Spieler sagen, ich möchte jetzt dorthin, wo ich im Grunde davon ausgehen kann, die nächsten Jahre nicht unbedingt Playoffs zu spielen, wo ich davon ausgehen kann, dass das Team im Tabellenkeller stecken wird und dass viele der Spieler, die um mich herum da sind, entweder dann irgendwie getauscht werden, wenn sie besser sind vielleicht und in einem gewissen Alter sind, oder aber es ist auch so, dass da viele Junge mit dabei sind, die einfach Fehler machen. Und das ist ja auch eine Bereitschaft, die diese 3 eben dann zeigen und sagen, okay, passt mal auf, in Vancouver, wir machen mit, wir machen bei diesem wirklichen Rebuild mit, wir wollen dort was Neues mit aufbauen, wir wollen eben diese Kultur, die auch, habe ich schon erwähnt, eben von oben von den Führungskräften gelebt wird, mit aufs Eis bringen und den Jungen zeigen, was es heißt, NHL-Profi zu sein und eben auch zu werden. Und da sind sie, glaube ich, mit diesen 3 schon auf einem sehr, sehr guten Weg, die Vancouver Canucks. Was gibt's zu sagen? Ansonsten zur Offensive, ja, die war das größte Problem der Vancouver Canucks. Ich habe es erwähnt, 210 Tore, das war schlecht. Der Topscorer, das war Elias Pettersson. Und da kommen wir dann auch gleich zu einem Problemfall bei den Vancouver Canucks in den letzten Jahren. Denn Pettersson ist ja schon eine ziemlich erstaunliche Geschichte, wenn man sich einfach mal überlegt, wo er auch herkommt. 2023 hat er 39 Tore gemacht und 102 Punkte gehabt. Das Jahr danach war auch noch nicht so schlecht. 89 Punkte in 82 Spielen. Das war die Spielzeit, die ich erwähnt habe. Da haben die Canucks die Pacific gewonnen und waren in den Playoffs. Da hatte er aber nur noch 6 Punkte, 1 Tor und 5 Vorlagen in 13 Spielen. Und im Prinzip war das schon so ein Zeitpunkt, wo man sagen musste, da ging es bergab mit ihm. Und seitdem hat er einfach nicht mehr an diese Leistungsexplosion von, sage ich jetzt mal 22 bis 24 anknüpfen können. Im Gegenteil, er ist immer schlechter geworden in den letzten Jahren. Und das Problem ist natürlich, mit 11,6 Millionen ist er mit Abstand der Topverdiener. Das wird jetzt in den nächsten Spielzeiten anteilig immer weniger und vielleicht nicht mehr ganz so problematisch, wie das jetzt die letzten 2-3 Jahre war für Vancouver. Aber ideal ist das natürlich nicht. Aber man muss dann auch sagen, er war Topscorer. 51 Punkte hat er gehabt. So, mit nur 15 Toren mit dabei. Und das ist eben auch so ein Punkt, wo du dann sagen musst, also das zeigt schon, wie schlecht diese Offensive der Vancouver Canucks war. Brock Boeser ist auch jemand daneben, der hatte jetzt 22 Tore und 48 Punkte in der letzten Spielzeit. Jetzt kann man sagen, naja, keine Ahnung, vielleicht war der ja verletzt. Der hat ja früher auch schon mal ein bisschen mehr gezeigt. Nein, er war nicht wirklich verletzt. 75 Spiele sind nicht ungewöhnlich und das ist auch etwas, wo du sagen kannst, da kannst du schon mal ein paar Partien verpassen. Er hat auch schon mal über 50 Punkte gehabt, sogar schon mal über 70. Und die 48, die sind eher so am unteren Ende seiner Skala in den letzten Jahren einzuordnen. Tja, bei den anderen Spielern ist es auch so, dass da zum Beispiel eine Kiefer Sherwood mittlerweile weg ist. Ist ja vor der Trade-Deadline letztes Jahr gegangen. Und die größte Lücke, obwohl er ein Abwehrspieler ist, die hat natürlich in der letzten Spielzeit Quinn Hughes hinterlassen. Auf die Abwehr schaue ich gleich noch, aber vor allem war es auch seine Art und Weise zu spielen und seine Art und Weise in der Offensive zu helfen. Ich glaube, das hat ihnen extrem gefehlt am Ende. Jemand, der von hinten mit unterstützt, der sichere Pässe rausbringt, der viel auch den Puck kontrollieren kann, der viel das Spiel anleiten kann, der einen guten Blick hat. All das sind Eigenschaften von Quinn Hughes, der ja einer der wenigen Spieler ist, der wirklich einem Eishockeyspiel einen Stempel aufdrücken kann, ähnlich vielleicht wie bei anderen Sportarten, zum Beispiel im Basketball Superstars. Das ist ja im Eishockey normalerweise nicht so, dass da Einzelakteure so rausragen, und ich glaube, Quinn Hughes ist einer der wenigen, der da diese ganz, ganz spezielle Fähigkeit auch hat. Und natürlich, wenn du so jemanden verlierst, dann fehlt dir da etwas. Jemand, der zumindest helfen kann, etwas mehr Torgefahr nach Vancouver zu bringen, das ist Marco Rossi. Der kam auch im Tauschgeschäft, so wie Bouillon, aus Minnesota, hat 33 Spiele nur gemacht in der letzten Saison für Vancouver und ist jetzt hoffentlich gesund. Leider habe ich ihn bei der European Players Media Tour nicht interviewen können. Da musste er, glaube ich, kurzfristig absagen. Er wäre durchaus jemand, wo ich sage, ja, wenn der jetzt da auch das Vertrauen bekommt vom neuen Coach, wenn es vielleicht auch passt mit der Spielweise. Er hat schon mal 24 Tore gemacht für Minnesota. Er hat 60 Punkte schon gehabt. Und ich sag mal, mit noch etwas mehr Spielzeit, vielleicht geht er dann sogar an die 20 Minuten ran, könnte ich mir bei ihm auch eine 30 Tore, 80 Punkte Saison vorstellen. Ne? Das wäre natürlich so ein bisschen ein Idealszenario, was seine Position betrifft. Ich gehe mal ein bisschen durch die Offensivreihen durch und schaue mal, was wir dann vielleicht noch mit dazu sagen können. Erste Reihe hier, Peterson, Karlsson und Jake DeBrusk. DeBrusk auch mit 23 Toren, er war der beste Torjäger tatsächlich letzte Saison, 81 Spiele gemacht, das wird auch wichtig sein. Linus Karlsson mit dazu, mit 15 Treffern. Naja, wie gesagt, also normalerweise ist das eine zweite, teilweise vielleicht eher eine dritte Reihe, die drei. Und das zeigt schon so ein bisschen das Dilemma der Vancouver Canucks. Rossi auf der Center-Position in Reihe 2, das passt für mich, mit Besser dazu, mit Liam Ogren an der Seite. Der war nun letztes Jahr offensiv auch nicht so besonders. Also auch da ist etwas Luft nach oben. Dritte Formation, Philipp Hiedel, Jonathan Lekkerimäki, das ist ein Prospect, der könnte jemand sein, der eben dann auch mit langsam in diese Position mit reinwächst, diese Lücken füllt, die Vancouver Canucks dort haben. Er ist ein Erstrundpick von 2022, letztes Jahr schon 13 Spiele bei Vancouver gemacht, AHL auch gespielt, und er hat dann ein paar Verletzungen, er war ein paar Mal krank. Letztes Jahr auch nur 34 Spiele dann gemacht, über beide Ligen gesehen. Aber er könnte wirklich dann auch jemand für die Middle Six sein, glaube ich. Ist kein so großer Spieler. Es ist halt die Frage, ob das dann zu der Art und Weise passt, wie dann vielleicht auch Malhotra Eishockey spielen lassen möchte. Aber ich glaube schon, dass der viele Chancen bekommen wird. Denn auch das ist natürlich jetzt ein Vorteil für Vancouver. Im Grunde gehen ja alle davon aus, dass die wieder am Tabellenende landen werden. Das heißt, du kannst Dinge ausprobieren und schauen, wie verhalten sich Spieler in bestimmten Situationen, ohne den Druck zu haben, dass du erfolgreich sein musst. Also ich glaube schon, dass das für Lekkerimäki eine sehr, sehr große Chance wird jetzt in der nächsten Saison und dass er da vielleicht auch sich zeigen kann und für die kommenden Jahre eben jemand wird, der dauerhaft dann auch dort im Line-Up bleibt. Und hinten vierte Reihe, ja, Arthur Rati, Brandon Gallagher und Paul Cotta. Ist okay, aber wie gesagt, auch da wird nicht so megamäßig viel Offensive kommen. Vielleicht wird es ganz schön anzuschauen, weil Manny Malhotra den Spielstil anpasst. Aber ja, das müssen wir dann eben sehen. D Die Defensive, da ist hier im ersten Verteidigerpaar Philipp Roenick zu nennen, der die Defensive anführt und eine sehr, sehr gute Saison hatte, seitdem Quinn Hughes weg ist. Er war auch der zweitbeste Scorer bei den Vancouver Canucks, spricht für ihn, nicht für den Rest. 8 Tore nur, was ja jetzt für einen Verteidiger auch nicht so super viel ist, wenn man das mal mit anderen Teams dann auch vergleicht. 49 Punkte insgesamt. Er wird sicherlich auch jemand sein, der dann Bouillon einfach mit anleiten muss, wo man sehen muss, dass er da eben entsprechend dem jungen Mann ja auch zeigt, wie man sich in der NHL verhält, wie man defensiv dort eben an auch agieren muss. Und bei Bouillon hoffen sie, glaube ich, auch darauf, dass er dann offensiv etwas mehr zeigen kann, als das vielleicht auch in der letzten Saison der Fall war. Wenn ich weiterschaue, zweite Verteidigerpaar, Oleksiak und Tom Willander. Da ist die Verteilung im Prinzip ähnlich. Einmal der Veteran, der dann einen jungen Spieler mit reinbringen soll und ihm auch da zeigen soll, wie es in der NHL geht. Willander mit 21 Jahren, auch noch 2 Jahre Entry-Level-Contract. Also da wird es eben auch dann viele Situationen geben, wo der lernen muss. Und hinten ist das ähnlich bei Elias Nils Petersson. Vom Namen her zumindest mal ein bisschen unterschiedlich. Und Luke Shen, auch da ist diese Verteilung ganz gut. Ich habe das auch schon in anderen Jahren gesagt. Ich finde das immer nicht schlecht, wenn du wirklich einen Veteran mit einem jungen Spieler kombinieren kannst. Und das ist bei den Vancouver Canucks jetzt in allen 3 Paaren der Fall. Aber nochmal, man sollte sich als Canuck-Fan da im Klaren darüber sein, dass die Jungs zum einen viel lernen müssen und die anderen nicht mehr die Jüngsten sind, auch verletzungsanfällig sind, nicht mehr so schnell sind und so weiter. Also das wird schon wieder, glaube ich, eine harte Saison werden für die Fans der Vancouver Canucks, eben dann auch, weil die Defensive nicht so gut ist. Tja, und dann kommen wir auch zu einer Position, vielleicht neben der Personalie Peterson, die sehr, sehr kontrovers ist bei den Vancouver Canucks. Da ist das Goaltending zu nennen und im Normalfall wäre Thatcher Demko die Nummer 1. Der verdient 8,5 Millionen pro Saison. Das Problem ist nur, er hat in der vorletzten Saison 23 Spiele gemacht, er hat in der letzten Spielzeit 20 Partien absolviert und wurde im Januar an der Hüfte operiert und er hofft jetzt darauf, wieder zu der Form zurückzufinden, mit der er vor 3 Jahren Finalist war in der Wahl um die Vezina Trophy. Also das ist schon genauso ein Absturz wie das Team insgesamt, den da Thatcher Demko vollzogen hat. Die Torhüterposition insgesamt ist natürlich keine Stärke bei den Vancouver Canucks. Wenn ich da auch auf den Backup schaue, den nominellen Backup Kevin Lankinen, der hatte in 47 Partien minus 19,3. Jetzt sagt ihr natürlich, naja, also minus 19,3 und schlechte Defensive und so weiter und so weiter. Es gibt aber auch Torhüter, die bei Teams spielen, die nicht so gut sind, die eben dann etwas bessere Werte haben. Das heißt ja nicht, dass ich als Torhüter automatisch irgendwie jeden Schuss reinlassen muss, nur weil mein Team um mich herum nicht so besonders gut ist. Und wenn man da jetzt zum Beispiel dann mal auf andere Torhüter schaut, also Arvid Soderblom zum Beispiel von den Blackhawks, der hatte minus 4 als Wert. Und wenn wir da noch ein bisschen weiter schauen, dann landen wir tatsächlich bei Spencer Knight und der hat plus 10,9 gehabt in Chicago. So, wie gesagt, etwas andere Situation. Die Blackhawks hatten sicherlich dann vor allem zum Ende der Saison hin die talentierteren Spieler. Ich möchte damit aber nur noch mal ausdrücken, dass es nicht automatisch so sein muss, dass ein schlechtes Team auch einen schlechten Torhüter hat. Lankinen war der zweitschlechteste, nur Jordan Binnington war insgesamt gesehen bei Goal Save Above Expected in der letzten Saison hinter ihm. So, das bedeutet also, mit was gehen die Vancouver Canucks in die neue Saison? Mit einem Torhüter, der oft verletzt war in den letzten Jahren, jetzt nach einer Hüft-OP erstmal wieder reinfinden muss und einem anderen Goalie, der zwar viel gespielt hat, aber da schlechte Leistungen gezeigt hat. Das heißt, das macht auch nicht unbedingt Mut. Und dazu haben sie noch eine kleine Problemsituation bei Nikita Tolopilo, der ist der dritte Torhüter. Und dann könnte man ja jetzt sagen, naja, wenn es bei dem dann nicht passt, dann schickt man den wieder ins Farmteam. Das ist sicherlich auch so ein Stück weit die Idee bei den Vancouver Canucks. Nur, der muss erstmal dann durch den Waiver-Draft. Und wenn man da jetzt wieder sagt, naja, ein junger Torhüter, jüngerer Torhüter, der nicht so viel Geld bekommt und vielleicht auch bei uns ganz gut reinpasst, warum sollte man den nicht mal picken? Und das könnte eben einfach ein Problem sein. Also 26 ist nicht super jung, aber trotzdem jemand, der vielleicht dem einen oder anderen Team weiterhelfen könnte, weil er auch keinen hochdotierten Vertrag hat. Also ist da so ein bisschen auch die Spekulation, dass die Vancouver Canucks vielleicht auch drei Torhüter mitnehmen in die Saison, um da eben zu vermeiden, dass er einfach gepickt wird und sie keinen Gegenwert bekommen. Ja, das waren so meine Notizen zu den Vancouver Canucks. Was machen wir dann da draus? Wie ist die Storyline für Vancouver 2026, 2027? Die heißt für mich vielleicht, sind sie immer noch das schlechteste Team der NHL und bekommen sie dadurch den Nummer 1 Pick im kommenden Draft. Denn alles andere ist für mich auf der einen Seite unrealistisch, weil man nicht darauf hoffen kann, dass die jungen Spieler sich so schnell so gut entwickeln, dass ein Peterson plötzlich 40 Tore macht, dass ein Brooke Besser plötzlich wieder 80 Punkte macht irgendwo in dem Dreh, dass Marco Rossi ein Superstar wird. Das sind alles Dinge, ne, einzeln gesehen kann ein bisschen was davon passieren, aber im Normalfall sind sie das schlechteste Team, zumindest in der Western Conference, ich glaube auch insgesamt in der NHL. Das muss nichts Schlimmes sein, natürlich für die Fans, denn auch das war ja ein Kritikpunkt, nicht nur jetzt die letzten Jahre, sondern auch schon davor, dass in Vancouver immer so ein bisschen quasi rumgewurschtelt wurde und immer wieder versucht wurde, ja, sind wir jetzt eigentlich ein Spitzenteam? Ja, dann machen wir mal den Trade und holen uns mal den Spieler und geben dafür einen Free Agent Geld aus. Und am Ende hätte man gesagt, man hätte vielleicht mal vor 5, 6 Jahren, vielleicht nach dem Karriereende der Sedins, einen harten Cut machen müssen und dort eben einen Neuaufbau starten. Das ist nicht passiert. Den haben sie jetzt in den letzten Jahren eingeleitet und werden das konsequent durchziehen. Da bin ich mir sicher bei dem Management. Und dann kommen wir eben einfach auch zu dem Erfolgsmaßstab. Und der ist Spieler entwickeln und den Kader für die Zukunft aufstellen. Das kann heißen, dass man von denjenigen, die älter sind und Verträge haben, dann durchaus auch nochmal jemanden tauscht. Dass man vielleicht die knapp 18 Millionen an Salary Cap Space auch für andere Deals mit nutzt, dass man sich mit einbringt und guckt, ob man vielleicht irgendwo jemanden bekommen kann, der ja vom Vertrag her an anderer Stelle bei anderen Teams stört, wo man dann vielleicht sogar noch so einen kleinen Sweetener mit dazu bekommt und dann eben die Möglichkeit hat, da sich vielleicht ein Asset zu holen, was sonst nicht möglich gewesen wäre und dafür eben dann irgendein Gehalt übernimmt. Das sind Dinge, die passieren können bei den Vancouver Canucks. Aber sportlich gesehen wird das, glaube ich, eine sehr, sehr schwierige Spielzeit. Speziell eben auch aufgrund der Problematik. Kaum Durchschlagskraft vorm Tor. Einige junge Verteidiger und hinten verletzungsanfällig und nicht besonders gut im Tor. Keine guten Voraussetzungen also in Vancouver. Das war die Vorschau auf die Vancouver Canucks. Es geht weiter in der nächsten Ausgabe mit dem Tampa Bay Lightning. Für heute sage ich vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss.
Es gibt viele Wege, den Sportpassion Podcast zu unterstützen. Ein neuer Weg ist das Crowdfunding unter startnext.com/sportpassion-global-series. Wenn ihr mir ein bisschen helfen wollt, was die Reisekosten für die Global Series in Finnland und in Düsseldorf betrifft, dann könnt ihr das unter der Adresse machen. Schaut auch gerne in die Shownotes. Ich sage jetzt schon vielen Dank und tschüss, bis zum nächsten Mal.